Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Und da sind wir dann wieder, die Chaotentruppe, die euch jetzt eine Runde von Japan erzählen. Oder irgendwie so.
Ja, wäre merkwürdig, wenn wir mal von was anderes erzählen würden, oder?
Also, ja, schon. Also, von mir aus schmeißen wir einfach Japan mal kurz in die Tonne. Nee.
Okay, lasst uns über Indien reden.
Ich meine, das hätten wir ja machen können, wenn wir tatsächlich am 1. April den veröffentlichen würden, aber wir liegen ja leider diesmal nicht darauf auf dem Tag.
Funkt nicht, leider.
Nee, leider nicht.
Schade,
aber da würden die eigentlich Leute echt schon verwirrt gucken, ne, wenn wir auf einmal anfangen, über Indien zu reden.
Ja, wahrscheinlich.
Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir wieder auf den 1. April fallen.
Außerdem machen wir keine Scherze mehr zum 1. April. Wir haben den Pokémon-Film versehentlich vorausgesagt am 1. April, ja?
Na, du
also,
warst es.
Den Realfilm. Also lassen wir das. Nein, machen wir nicht. Das ist nicht gut. Nachher orakeln wir noch irgendwas anderes her. Nee, wir machen es heute kurz und schmerzlos. Wir haben nämlich nachher noch die Monatsvorschau für euch. Deswegen fangen wir jetzt an und steigen direkt ein. Denn wir haben ein paar Statistiken für euch und eine davon besagt, dass die Zahl der anerkannten Flüchtlinge in Japan gestiegen ist. Und zwar wurden im Jahr 2023, und jetzt haltet euch fest, 303 Flüchtlinge anerkannt.
Ja, das ist natürlich weniger als 1% von den ganzen Anträgen, die da reinkamen. Ne?
Aber es ist trotzdem mehr als sonst. Ne, also da muss man sagen, das ist für Japan schon ein ordentlicher Anstieg. Außerdem haben 1110 Menschen den sogenannten ergänzenden Schutz in Japan beantragt und auch bekommen. Das ist jetzt nicht, dass sie als Flüchtlinge anerkannt werden, aber sie dürfen trotzdem in Japan bleiben. Das ist ein bisschen komisches System, finde ich. Aber naja, gut.
Okay, die Zahl ist natürlich nicht unbedingt die aussagendste, weil halt 2023 die ganzen Einschränkungen von Corona gekillt worden, beiseite gelegt worden und logischerweise ist es dann wieder hochgegangen. Ne?
Richtig. Ja. Aber trotz allem, Japan hat eben halt ein paar mehr Menschen als Flüchtlinge anerkannt. So, und jetzt werden wahrscheinlich einige schwadronieren, aller Untergang des Abendlandes, aber es ist halt immer noch nicht so wirklich viel. Trotz allem, Japan braucht nun mal Ausländer, speziell um den Arbeitskräftemangel zu bekämpfen. Und dementsprechend leben mittlerweile 3,4 Millionen Ausländer in Japan und arbeiten auch tatsächlich dort. Und das ist auch ein Rekord.
Ja, die kommen trotz den eigentlich nicht so besonders schönen Arbeitsbedingungen.
Jo. Oder
ja, vielleicht kommen sie auch, weil sich ja die Bedingungen jetzt irgendwie ein wenig verbessern. Vielleicht haben sie auch Hoffnung für die Zukunft. Und vielleicht liegt es auch mal wieder nur an den Lockerungen der Bestimmungen der Corona-Zeit. Aber ja, trotzdem, es hat zugenommen, egal wie man es sieht.
Eben, es hat zugenommen. Die Regierung verbucht das natürlich als Erfolg, weil man ja sehr viel dafür tut eigentlich momentan, um die Menschen ins Land zu locken, damit sie dort halt arbeiten. Also zum Beispiel tritt ja jetzt die Erweiterung des Fachkräftevisa in Kraft. Das heißt, also der Bahnbereich, die Holzverarbeitung und noch zwei weitere Bereiche sind da jetzt halt mit drin. Und man braucht die Menschen halt. Es hört sich immer so an wie, wir kennen ja die Diskussion hier teilweise, nein, brauchen wir nicht, das kriegen wir alle schon so gestemmt und so weiter, aber Japan geht es da nicht besser als uns. Das bekommen wir eben nicht so gestemmt und Japan schon gar nicht.
Auf jeden Fall hat sich jetzt wieder angepasst. Die Zahlen vor der Pandemie, direkt 2019, die hat man jetzt so gut wie wieder erreicht.
Definitiv.
Ja.
Also viel, klar, hat natürlich damit zu tun, dass er noch wieder einreisen darf. Ne?
Ja.
Das ging ja dann doch eine Zeit lang nicht. So, dann ist es so, im April wird sich ein bisschen was ändern. Da sind darunter auch Probleme, oder Änderungen, die eigentlich mehr Probleme bedeuten und irgendwie immer noch keiner versteht, warum sie durchgezogen werden. Eine besondere Sache sind, dass die Subventionen, die während der Pandemie eingeführt wurden, um eben die Verbraucher zu entlasten, jetzt auslaufen. Also zum Beispiel kosten Impfungen gegen Corona jetzt Geld. Vorher gab es sie gratis und auch die Behandlung, wenn man an Corona erkrankt ist, da gibt es ja so ein Medikament, das muss jetzt voll bezahlt werden. Was ebenfalls neu ist, das ist die Überstundenbegrenzung in diversen Bereichen. Also zum Beispiel dürfen Ärzte und auch auf dem Bau nicht mehr so viele Überstunden gemacht werden und eben in der Logistikbranche. Und das ist ein gewaltiges Problem. Denn dadurch wird befürchtet, dass es ist ein ziemliches Defizit gibt. Denn das Problem ist, gerade bei LKW-Fahrern ist die Bezahlung eher schlecht, vorsichtig ausgedrückt. Und ohne Überstunden reicht das Geld nicht mal, um sein normales Leben zu finanzieren. Und die Befürchtungen sind jetzt halt groß, dass eben dadurch, dass die Überstunden auf 960 pro Jahr begrenzt werden, die Menschen nicht mehr genug Geld verdienen. Und dann da auch nicht mehr arbeiten wollen. Und auch keine neuen Leute
gefunden. Dass es als Problem gesehen wird, dass die ja nicht mehr arbeiten können, statt zu sagen, hey, wie wäre es denn, wenn wir die Löhne anpassen.
Genau das geht aber nicht. Und das ist das Problem. Dazu müssen wir jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar wurden in den 1990ern der Logistikbereich im Prinzip so ganz viele Regeln gelockert. Dadurch sind aber besonders kleinere Logistikfirmen ziemlich in Hintertreffen geraten, weil sie einfach keine große Verhandlungsposition gegenüber den Unternehmen mehr haben. Das heißt, sie können also nicht sagen, hey Leute, wir haben mehr Kosten, wir müssen also vielleicht mal den Preis erhöhen, weil dann wird sich einfach trotzdem ein anderes Logistikunternehmen geholt. Und das ist ein Riesenproblem, worauf die Branche schon seit Jahren hinweist, hilft aber nichts, weil sie können also die Preise nicht anpassen, dadurch können sie auch nicht mehr Löhne zahlen. Und die meisten Logistikunternehmen in Japan sind tatsächlich schnuckelige kleine Logistiker.
Ein Riesenproblem. Das Einzige, was wir bisher von der Regierung dazu gehört haben, waren so nebulöse Andeutungen, dass sie da irgendwas machen. Und tatsächlich haben sie in ihrem Haushalt, wo wir später noch drauf kommen, was da beiseite gelegt. Für Lohnerhöhungen, für mögliche in der Logistikbranche, aber da glaubt auch kein Mensch daran, dass das reichen wird.
Damit schließt du dich gerade ungefähr allen Fachleuten an, die darüber mittlerweile sinnieren. Es wird nicht reichen, definitiv nicht. Und es wurden zwar Maßnahmen beschlossen, auch wie zum Beispiel, dass die Zeit, wenn man aufs Abladen warten muss, mittlerweile bezahlt wird oder auch aufs Beladen. Das ist halt in Japan auch nicht üblich. Aber das sind halt einfach nur Tropfen auf dem heißen Stein. Das wird von vorne bis hinten trotzdem nicht reichen. Und die Statistiken oder beziehungsweise Statistik her, die waren mittlerweile, dass ein ganz, ganz großer Teil des Transportvolumens tatsächlich flöten gehen wird. Und viele Branchen rechnen halt damit, dass sie entweder höhere Kosten tragen müssen oder halt eben das Problem haben, dass ihre Ware nicht mehr abtransportiert wird. Zum Beispiel Premium-Airfare-Produzenten in Japan befürchten das zum Beispiel. Und da ist halt das Problem, sie rechnen entweder, dass sie zu denen gehören, die halt die höheren Kosten stemmen müssen, weil sie einfach ebenfalls so kleine Unternehmen sind. Ja, oder dass ihre Ware nicht abtransportiert wird. Und da sucht man sich jetzt Alternativen, wie zum Beispiel, man schaut, ob man die vielleicht per Schiff transportieren kann. Ein Problem ist halt, auch da herrscht eine Überstundenbegrenzung. Das macht die Sache jetzt auch nicht wirklich besser.
Ja, all diese Probleme. Und von der Regierung kommt tatsächlich irgendwie Bewegung, aber halt immer so wenig. Ne? Auch hier die Anhebung für die Entgelt der Pflegekräfte. Diese irgendwie 1,5-2,5%. Das ist ja, okay, ihr habt was getan, aber das ist sofort wieder von den steigenden Kosten gefressen.
Jupp. Also es macht's nicht besser. Und die meisten Regeln, darunter halt eben auch die Obergrenze der Überstunden, sind schon vor Jahren beschlossen worden. Also wir haben uns die ganze Zeit in so einer Übergangsphase befunden. Und das macht diese ganze Sache schlimmer, weil man hat sie die ganzen Jahre darauf hingewiesen, Leute, hallo, hier gibt's ein Problem. So, und man hat erst tatsächlich Maßnahmen ergriffen, kurz vorher.
Ja, das ist sowieso, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Wie gesagt, wie du meintest, das ist allgemein bekannt, dass diese Änderung jetzt kommt. Und jetzt hat man so getan, als wenn man noch nie was davon gehört hat. So, whoopsie-daisy. Ups, damit hätten wir überhaupt nicht rechnen können. Aha, jemini. Das ist schon irgendwie sehr absurd. Vor allem, weil ich meine, wäre es jetzt was gewesen, wo praktisch sie von profitiert hätten, wenn sie es nicht ändern, dann hätte man es ja vielleicht irgendwie nachvollziehen können. Aber in dem Fall haben ja alle irgendwie einen Nachteil davon. Es ist in keiner Hinsicht irgendwie, dass irgendjemand was davon hat.
Das ist, wenn man bedenkt, dass gerade diese Überstundenbegrenzung 2018 halt beschlossen worden ist. Naja, das sind halt 6 Jahre. Und in den 6 Jahren ist nichts passiert.
Ja, du, stehe ich richtig in der Ansicht, dass die einfach keine Schwäche zeigen wollen. Im Sinne von wegen, wenn wir was beschlossen haben, dann kann das nicht falsch gewesen sein.
Typisch. Entschuldigung.
Na gut, so kann man es auch sehen, ne?
Ja, genau, daran habe ich auch noch nicht gedacht. ich weiß es nicht. Also man kümmert sich ja ganz gerne in der Regierung auch um andere Probleme, sagen wir es mal ganz vorsichtig, aber man vergisst halt auch sehr gerne. Das sehen wir übrigens auch bei der Sache mit der Erhöhung der Geburtenrate. Ich meine, die Geburtenrate sinkt ja nicht erst seit gestern. Jetzt gibt es tatsächlich das erste Mal konkrete Maßnahmen, die auch nicht weit genug gehen, wie ungefähr so jeder Experte sagt. Aber naja, man hat sich zumindest drum gekümmert. Das Kind ist allerdings schon sehr tief in den Brunnen gefallen. Und das zieht sich halt so ein bisschen durch die Politik durch. Und hier ist es halt ein ganz großes Problem, denn die Logistik ist ja nun mal wichtig. Sehr wichtig. Ich meine, klar, kleine Kinder sind auch wichtig halt, ne? Will ich jetzt nichts gegen sagen, aber das Problem hier ist jetzt halt am 1. April gleich direkt. Und das, was sich darum nicht gekümmert hat, ich verstehe es nicht, weil es ist ein bekanntes Problem.
Ja, es überschattet doch so ein bisschen eine Menge, was gerade im Moment in Japan passiert, weil es ist nicht so, dass alle Maßnahmen, die die Regierung erlässt, so wie Pflaster sind. Ne? Mhm. Einige Sachen sind auch eigentlich gut, ne? Wie zum Beispiel da Gesetze für Beseitigung von Diskriminierung. Ne?
Das zum Beispiel ist super, vor allem für die Barrierefreiheit.
Es war ja so, dass das bisher nur so wieder die typischen Empfehlungen gewesen sind. Ne?
Ja, also es gab halt, oder es gibt ein Gesetz, dass eben Unternehmen Anstrengungen, jetzt bitte Gänsefüßchen vorstellen, unternehmen müssen, um es Menschen mit Behinderungen möglich zu machen, einen barrierefreien Alltag zu erleben. Und jetzt ist es ab 1. April verpflichtend tatsächlich. Und damit müssen sich Unternehmen im Prinzip das Gleiche machen, was halt auch Behörden machen. Und das ist tatsächlich ziemlich gut.
Ja. Feine Sache.
Ja, definitiv. Da hat man auch, da hat man tatsächlich mal nachgedacht, kann man sagen.
Ja.
Aber anders ist, halt eben bei dem 2024-Problem.
Es wirkt wirklich so, dass das Haus brennt und nebenbei macht man den Rasen aber schön und mäht ihn super, ne?
Ja, kennst du dieses Meme mit dem Mann, der so seinen Hintergarten Rasen mäht, um im Hintergrund das so ein Tornado zu sehen? Das erinnert mich irgendwie daran so ein bisschen.
So, weitere Änderungen sind übrigens, Lebensmittelpreise werden steigen. Laut dem Marktforschungsinstitut Taikoku Databank planen Unternehmen, die Preise von über 3000 Lebensmitteln zu erhöhen. Besonders betroffen sind verarbeitende Lebensmittel, da eben Kosten für Rohstoffe, Energie und so weiter hoch bleiben. Logistik wird definitiv teurer und auch die Arbeitskosten werden steigen. Und Online-Shopping wird teurer, denn die Kosten für die Hauszustellung durch große Paketzusteller steigen ebenfalls. Dementsprechend hat Amazon Japan zum Beispiel schon den Mindestbestellwert für den kostenlosen Standardversand angehoben. Man muss jetzt nämlich für umgerechnet 24,48 Euro bestellen, damit man halt eben keine Versandkosten hat.
Yep. Ja. Ja, die Logistik, ne?
Richtig.
Die kriegt wirklich eine ab.
So, ebenfalls noch eine Änderung ist, dass Ride-Hailing erlaubt wird, und zwar in einigen Teilen des Landes. Das heißt also in Gebieten im Großraum Tokio, in der Präfektur Kanagawa, Aichi, Kyoto dürfen Privatpersonen Passagiere befördern und sich so halt etwas dazu verdienen. Aber jetzt für alle, die demnächst nach Japan reisen, es wird dadurch nicht günstiger, denn die Preise sind genauso hoch wie beim Taxi auch. Und es gibt auch nicht so eine App wie Uber oder wie die Dinger alle heißen, sondern das läuft alles über die Taxiunternehmen. Das ist halt eine eigene japanische Variante.
Okay, also im Endeffekt ruft man trotzdem nach einem Taxi. Aber ob dann der Taxifahrer kommt oder einer, der das in Nebenarbeit macht.
Genau. Ne? Das ist zumindest eine Möglichkeit, Geld dazu zu verdienen.
Ja.
Ich meine, ist ja nicht verkehrt. Ich meine, die Wirtschaftslage ist mehr als günstig dafür. Und wenn man dann wenigstens mal nicht 30.000 Stunden auf ein Taxi warten muss, warum nicht?
Richtig.
Wenn das alles mit irgendwie abgesichert ist, weil ich meine, es ist zwar Japan, aber man sollte trotzdem nicht einfach wahllos in fremde Leute Autos steigen.
Ja, vor allen Dingen muss man auch bei Taxis aufpassen, denn es gibt sehr viele unregistrierte Taxis, die erstens die Touristen ordentlich abzocken und zweitens, bei denen eine Fahrt mittlerweile auch schon als ziemlich gefährlich eingestuft werden kann. Also da sollte man wirklich höllisch aufpassen.
Mhm. Ja, das sowieso.
Macht es nicht einfacher für den Touristen. Ne? Man muss es erstmal erkennen können.
Ja, definitiv.
Der das in Nebenjobarbeit macht.
Ja.
Deswegen meine ich ja, wenn das alles irgendwie abgesichert ist, also wenn man das irgendwie prüfen kann, ob der wirklich da irgendwo registriert ist und so, dann ja. Aber wie gesagt, nicht so ganz so viele Hoffnungen einfach in fremde Leute setzen, weil die bescheißen trotzdem irgendwie.
Oh Mann. So, ebenfalls neu. Japan führt ab April Standards für Sprachschulen ein. Da geht es darum, es gab immer wieder Vorfälle in Sprachschulen, dass sie zum Beispiel Ausländer ins Land geholt haben und die dann eigentlich nur als billige Arbeitskräfte vermittelt haben oder dass auch mal Sprachschüler wieder rausgeschmissen worden sind, am besten gleich aufs gesamte komplette Land, weil man halt eben diverse Quoten nicht erfüllt hat, weil der Mensch so schlecht war beim Lernen. Blasulz blub. Und jetzt ist es so, dass man gesagt hat, okay, Schluss damit. Wir führen jetzt ein neues Akkreditierungssystem ein, um eben die Qualität der Schulen an die Bedürfnisse der wachsenden ausländischen Bevölkerung anzupassen. Das heißt, Schulen müssen ab sofort bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehören Anforderungen an das Personal, Anforderungen am Lehrplan und so weiter und so fort. Außerdem müssen Lehrer sich zertifizieren lassen, damit sie an solchen Schulen arbeiten. Diese Schulen werden dann auf einer Webseite demnächst vorgestellt. Und das macht es dann leichter, gute japanische Sprachschulen zu finden.
Ja, bisher war das so wirklich ohne irgendwelche Aufsicht und auch ohne Unterstützung, muss man dazu sagen. Ne?
Ja.
Also ich habe noch Erinnerungen von vor über 10 Jahren, dass es in Japan so war, dass es viel auf Gemeinschaftsebene organisiert wurde für so Schule für Ausländer und Kinder von Ausländern, dass man dann Lehrerkräfte gefunden hat, die sich bereitgestellt haben dafür, dass sie freiwillig gemeldet haben. Natürlich nicht ohne Bezahlung, die wurden schon bezahlt dafür, aber das war organisiert sozusagen aus dem guten Herzen, ne, von den Leuten, die da gewohnt haben. Und nicht ja, von der Regierung oder sonst wie. Ne?
Gibt es tatsächlich auch immer noch, gerade für Menschen, die sich halt eine Sprachschule zum Beispiel nicht leisten können, weil so günstig sind die gar nicht. Hm. Aber hier geht es tatsächlich um Sprachschulen, die halt eben die Menschen fit für den Arbeitsmarkt machen und die Menschen kommen dann halt auch erst mit einem bestimmten Visum hin, dass sie halt eben die Sprachschule besuchen müssen. Und das wurde halt gnadenlos ausgenutzt, dieses System. Yeah. Ich sag mal, die Regierung hat halt gut weggeschaut. Und es gab sehr viele Vorfälle, dass zum Beispiel Schüler verschwunden sind, einfach weil sie dort behandelt worden sind wie, reden wir nicht weiter drüber. Also es war wirklich fürchterlich. Und das soll jetzt halt einfach aufhören.
Ja, das haben sie an der ganz langen Leine gelassen. Ne? Sie haben einfach gesagt zu den Unternehmern, die da sich eine Nase mitverdienen wollten, hier, macht mal einfach, ne? Der Markt wird es schon regeln. Aber ja.
Jetzt regelt halt die Regierung und das wird auch wirklich Zeit.
Aber wenigstens mal was, das ist ordentlich, was sie da vorhaben.
Ja, klar, aber es macht es halt auch für Menschen einfacher, die so eine Schule besuchen wollen, weil man hat halt diese Webseite, da stehen dann die zertifizierten Schulen drauf, die müssen übrigens einmal im Jahr tatsächlich Berichte abgeben und dann kann auch das zuständige Ministerium Nachbesserungen fordern und so weiß man halt, okay, hier bin ich in einer Schule, die ist halt eben vom Staat überwacht und sagen wir so, das wird automatisch ein besseres Lehrumfeld.
Ja, ja.
Und wie gesagt, es gab da Berichte selbst von angeketteten Schülern. Da kann man eigentlich mit dem Kopf schütteln. Ich glaube, ich habe damals auch mit dem Kopf geschüttelt, weil ich glaube, ich habe drüber geschrieben. Es ist fürchterlich, wenn man sich das so vorstellt. Das ist, nee.
Ja, besonders, weil Japan hat ja auch alle möglichen Schablonen dafür, wie man es richtig macht. Diese eigentlich ganzen Abendschulen, die den Schülern helfen, für die Aufnahmeprüfung zu pauken, die werden ja auch nicht einfach Larifari, macht hier mal, ne?
Richtig, ja. Aber die werden auch besser kontrolliert.
Die werden besser kontrolliert und jetzt erweitert sich das Gott sei Dank aus.
Richtig. So, und jetzt unser Lieblingsthema, Massentourismus. Das ist so in der letzten Zeit auch hochgekocht. Ich meine, ist kein Wunder, der Massentourismus ist ein Problem. Es sind wieder viele Touristen in Japan. Klar, Kyoto und sonstige Städte, die platzen aus allen Nähten. So, jetzt haben natürlich einige Städte schon was unternommen, aber trotz allem hört man eigentlich aus allen Ecken des Landes, boah, es sind so viele Touristen hier unterwegs. Und wie wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt hatten, es gibt leider immer wieder Touristen, die benehmen sich halt leider ein bisschen daneben. Dementsprechend hat die japanische Regierung vor noch nicht allzu langer Zeit beschlossen, okay, wir müssen jetzt mal Maßnahmen ergreifen. Und dafür hat jetzt die japanische Tourismusbehörde 20 Modellgebiete ernannt oder 20 Gebiete zu Modellgebieten ernannt, die sich halt speziell um die Bekämpfung des Massentourismus kümmern sollen bei sich. Und dazu sollen sie Pläne entwickeln. Wenn diese Pläne funktionieren, werden die halt auf anderen Regionen übernommen. Dazu gehören zum Beispiel Pläne, wie man Verkehrsstaus reduzieren kann und auch wie man das Bewusstsein der Touristen für ihr Verhalten schärfen kann. Weil wie gesagt, manchmal gibt es da dann doch ein bisschen geistige Aussetzer, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und ja, daran sollen die Gebiete jetzt halt arbeiten. Darunter halt, klar, Kyoto, Niseko, also sprich das beliebte Skigebiet, die Insel Iromote. Also die Insel Iromote, die ja auch gesagt hat, hey Leute, wir müssen mal hier ein bisschen unsere Umwelt schützen, weil Iromote ist bekannt dafür, dass sie wirklich eine wunderschöne Naturgegend ist. Nachteil ist, diese Natur ist ziemlich gefährdet, weil immer mehr Touristen dorthin strömen. Und ja, da will man jetzt halt was gegen tun. Außerdem wurden 51 Gebiete ausgewählt, in denen Maßnahmen bereits umgesetzt werden sollen, ohne dass vorab Pläne erstellt werden müssen. Also sprich, um sie halt direkt zu testen.
Die große Testerei beginnt. Ne?
Ja, wird auch Zeit.
Einige von den Gemeinden und Gebieten sind ja schon da ein bisschen voraus. Ne? Haben ja schon angefangen mit ihren Maßnahmen, haben ja schon darüber berichtet, was Kyoto gemacht hat. Ne? Die Einführung von Extrabüssen, die Schilder, die sie aufgestellt haben, die Verbot für Touristen in bestimmte Gegenden zu gehen, wie zum Beispiel die Seitenstraßen dieses Viertels, wo die Maiko und Geisha ausgebildet werden.
Du meinst das Gyoen-Viertel?
Das Gyoen-Viertel, genau. Mhm.
Das Problem, was Japan hat, ist, auf der einen Seite braucht man den Tourismus, weil das ist halt eine wichtige Wirtschaftssäule. Auf der anderen Seite bringen Touristen automatisch Probleme mit. Das ist klar, wo viele Touristen sind, sind Einwohner schlagartig genervt. Mhm. Was auch kein Wunder ist. Ich meine, in Kyoto zum Beispiel verstehe ich das ziemlich gut, denn da kannst du keinen Schritt mehr machen in der Innenstadt, zum Beispiel ohne über Touristen zu stolpern. Das macht auf Dauer keinen Spaß und ist vor allen Dingen eine Belastung, was wirklich verständlich ist. Hinzu kommt natürlich noch andere Probleme, um die man sich nicht kümmert, denn da, wo viele Touristen sind, steigen übrigens tatsächlich auch zum Beispiel die Grundstückspreise und das Leben wird teurer. Aber die Einschränkungen sind halt das Problem. Also in Kyoto sind halt regelmäßig zum Beispiel die Busse verstopft. Und das ist natürlich für die Anwohner extrem unangenehm, wenn sie halt eben nicht ganz normal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können, weil halt einfach nur Touristen da drin rumstehen. Und man selber gerät halt ins Hintertreffen. Und das ist natürlich echt nicht gut. Und das geht in vielen Gebieten so. Das ist nicht nur in Kyoto, weil es einfach zu viel ist. So, wie gesagt, auf der anderen Seite braucht man die Touristen, man will mehr Touristen haben, also muss man jetzt halt was gegen tun.
Sag mal, die Pläne von der Tourismusbehörde, wirken die nicht so ein kleines bisschen planlos und hilflos? Weil sie sagen ja im Endeffekt zu den ganzen Gemeinden, klatscht an die Wand und wir schauen dann, was kleben bleibt. Ne? Also es ist nicht so, dass sie selber mit irgendwie einem Expertenrat herkommen, der sagt, wir haben spezielle Ziele und spezielle Techniken. Sondern sie wissen es nicht und sie lassen erstmal forschen.
Ja, also direkt auf lokaler Ebene tatsächlich ist es so. Man arbeitet aber auch zum Beispiel daran, zu versuchen, dass man den Tourismus ein bisschen lenkt. Das heißt, dass nicht jeder Tourist nach Tokio oder Kyoto dampft, was ja momentan tatsächlich der Fall ist, sondern halt auch mehr in ländliche Gebiete, dass sich das Ganze verschiebt, weil die ländlichen Gebiete haben im Prinzip gar nichts von dem Tourismus aktuell. Und das möchte man halt auch ein bisschen ändern. Da ist man aber noch am Arbeiten, also sprich, da gibt es noch nichts Spruchreifes. Da werden wir drüber berichten, wenn wir es wissen.
Das ist jetzt zumindest interessant, wie sich das jetzt entwickelt und naja, wie halt Matze meinte, dass das alles etwas so kopflos wirkt, aber naja, vielleicht kommt ja doch was Positives raus.
Ich meine,
hoffen wir's.
Einige von den Ideen finde ich auch recht gut. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel das bringt, extra Busse nur für Touristen, ne? Ob du da eine Touristenmarke brauchst, um mich ausweisen zu können, dass du auf den Bus darfst? Oder müssen die dann alle immer den Ausweis kontrollieren, den Reisepass?
Wenn ich jetzt mal rein als Tourist denke, ich stehe jetzt halt in Kyoto und habe die Wahl zwischen dem normalen öffentlichen Nahverkehr oder ich nehme halt eben einen Bus, der mich direkt dahin bringt, wo ich hin will. Da würde ich doch eher den Bus nehmen, der mich dahin bringt, wo ich hin will. Vor allem, wenn er nicht wirklich teurer, also nicht großartig teurer ist. Weil für mich ist das praktischer. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gerade mit dem normalen öffentlichen Nahverkehr zu fahren, ist meistens auch recht kompliziert, weil man muss sich erstmal durch die ganzen Haltestellen wühlen und so weiter und so fort. Und ist man sich ja zum Beispiel das Japanisch nicht mächtig, dann wird es noch schwieriger. Da ist natürlich so ein Expressbus doch um Längen angenehmer.
Ja, ich meine, beim Zugfahren ist es weniger ein Problem, weil immer in Englisch auch die Namen der Stationen dastehen, ne? Der einzelnen Bahnhöfe. Aber beim Bus ist das nicht unbedingt so.
Richtig.
Nee.
Also es kann zu einer Entlastung führen, definitiv. Ich bin allerdings mal gespannt, wie sie das denn erreichen wollen, Touristen ihr Verhalten klarzumachen. Ja, ich meine, also, Kyoto hat ja jetzt gerade erst Schilderchen aufgestellt, aber ob die viel bringen, das haben, naja. Ne?
Ich frage mich, ob diese Webseite, die Kyoto jetzt aufgemacht hat, was bringen kann, wo sie halt den Leuten es so einfach wie möglich machen, ihren, ja, ihren Tourismusreise durch Kyoto zu planen. Und damit könntest du sie theoretisch auch lenken, ne? Wenn du halt dann bestimmte Sachen anbietest und es ganz einfach machst für die Leute, da irgendwie dann die Unterkunft und die Busse und alles zu finden.
Fangen wir mal von vorne an. Tatsächlich hat Kyoto einen neuen Bereich auf ihrer Webseite eröffnet und dort habt ihr die Möglichkeit, vorab nach Aktivitäten zu suchen und so euren Besuch zu planen. Ihr könnt auch direkt Veranstaltungen buchen. Das ist also wirklich eine sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen. Das Ganze hat eine Suchfunktion. Also ihr könnt zum Beispiel nach barrierefreien Sachen suchen. Ihr könnt nach, seid ihr jetzt ein Foodie, dann sucht ihr halt eben nur nach zum Beispiel Kochkurse und sowas. Also es ist eine sehr, sehr umfangreiche Sache. Wird auch noch ausgebaut und ist auf Englisch. Wir haben die Webseite in dem Artikel verlinkt, den wir euch hier logischerweise auch verlinken. Auf dieser Seite, und das gab es vorher halt auch schon, gab es so Bereiche wie Informationen über den Nahverkehr oder Informationen über verschiedene bestimmte Veranstaltungen und so weiter und so fort, aber eben auch tatsächlich ein Bereich über, wie benimmt man sich denn eigentlich richtig. Mich würden tatsächlich mal die Aufrufzahlen dieses Bereiches interessieren.
Ja, auf jeden Fall. Es liegt ihnen viel daran, dass die Touristen nicht planlos wie Hühner mit abgehackten Köpfen da rumhängen.
Ist
sondern,
so.
Ja, dass die Donaige ordentlich ihre Sachen besichtigen und dann wieder weg sind.
Naja, also übernachten dürfen sie auch schon, so ist es jetzt nicht.
Also
wir machen das Ganze jetzt hier ein bisschen lax oder reden ein bisschen sehr lax drüber, aber es ist tatsächlich ein riesen Problem und gerade Kyoto ist das schlimme Beispiel für den Massentourismus, weil die Stadt ist einfach gnadenlos überlaufen, weil irgendwie jeder hin zu kurz hindüst. Wohlgemerkt, es geht nicht nur um Touristen aus dem Ausland. Es kommen auch sehr viele Japaner nach Kyoto, das macht es nicht besser. Und Kyoto ist eigentlich, was das angeht, ja, man kann schon fast sagen, Vorreiter im Ausprobieren von Maßnahmen. Denn, während der Pandemie ging's, die ist aber vorbei. Und man hat irgendwie in der Pandemie selbst ganz schön geschlafen. Also sprich, man hat sich nicht wirklich darauf vorbereitet. Obwohl es eigentlich klar war, hey, das Problem kommt zurück. 2019 hatten wir ja dieses Problem schon. Und jetzt ist halt eine Sache neu. Kyoto hat einen neuen Bürgermeister. Und bei dem war das im Wahlkampf das Hauptthema. Also muss das umsetzen. Aber auch Kyoto ist auf die Touristen angewiesen, denn während der Pandemie ist die Stadt mal eben kurz pleite gegangen. Stadtkasse war leer, weil keine Touristen mehr da. Ja, und das ist halt das Problem. Das ist so eine Hassliebe. Auf der einen Seite braucht man sie, auf der anderen Seite werden sie gehasst für die Pest.
Wobei es liegt ja weniger daran, dass es Touristen sind. Ich meine, selbst mit den Massen könnte man ja noch verhandeln. Es geht ja auch halt, wie gesagt, darum, dass die sich einfach nicht benehmen können.
Ja.
Ist auf jeden Fall spannend. Ich bin echt wirklich neugierig, welches System am besten funktioniert.
Ich bin gespannt auf eine Sache, davon wurde zumindest geredet, ob es umgesetzt wird, weiß ich nicht, aber die Regierung plant halt oder hat geplant, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, dass man gezielt mit Reisebüros zusammenarbeiten möchte, dass sie halt vorab schon über die Regeln informieren. Das hätte tatsächlich was.
Okay.
Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt, aber zumindest wäre das sehr lustig mit anzusehen.
Oh, ich weiß gar nicht jetzt auswendig. Irgendwann, glaube ich, hatten wir darüber mal geredet, wie das Verhältnis ist zu Leuten, die einfach so nach Japan einreisen und die Reisebüros benutzen. Ich meine, zu der Pandemie war es ja dann auch so, dass nur Reisen, die vor durchgeplant waren, zum Beispiel erlaubt waren. Ne?
Also tatsächlich reisen sehr, sehr viele, nehmen wir mal von Deutschland zum Beispiel, reisen sehr viele per Reisebüro. Es gibt natürlich auch vereinzelt, ich beziehe das jetzt mal wirklich nur auf Deutschland, es gibt natürlich auch Leute, die reisen ohne. Die Zahl ist allerdings geringer, aber die ohne Reisebüro reisen, haben sich anderweitig informiert oder waren schon mal in Japan. Das heißt, sie wissen halt zumindest ein bisschen, wie man sich da benehmen sollte. Geht man jetzt rüber zu den asiatischen Ländern, zum Beispiel aus Vietnam oder Südkorea, da reisen ja sehr, sehr viele Menschen nach Japan. Das sind dann aber auch eher so Kurztrips. Und die Reise in der Regel ohne Reisebüro.
Okay, ja, ja. Ich meine, bei uns wird sich das nicht so viele Leute trauen, einfach so in Japan mal anzurufen und zu sagen, ja, ich würde hier gerne bei eurem Hotel was vorbestellen und reservieren.
Nee, aber es gibt tatsächlich, also gerade so unter den richtigen Japan-Liebhabern, sorry, ja, ich benutze jetzt mal diese Bezeichnung, gibt es sehr viele, die planen tatsächlich ihren Urlaub lieber selbst und sind dann auch so ein bisschen fernab von den üblichen Touristenpfaden, weil man halt eben das Land auch vielleicht mal auf eine andere Art und Weise entdecken möchte. Ja. Und diese Gruppe von Menschen, ich sag mal, die benimmt sich dann auch, weil ja, sie hat einfach Erfahrung damit.
Die sind kein Problem. Ne?
Richtig. Deswegen, was übrigens besser. Auch ein ganz, ganz großer Teil unserer Leser ist. Und da muss ich sagen, Hut ab, bin stolz auf euch. Ja, ja, es ist aber tatsächlich so. Also es ist gerade aus Deutschland reisen eher weniger als, so ich sag jetzt mal, ja, ist Japan halt eben einfach kein so großes Reiseziel für die breite Masse. Ne, man hört davon, aber es ist halt eben nicht das beliebteste Reiseziel. Da haben wir dann andere. Holland zum Beispiel, glaube ich, wenn ich mich gar nicht irre.
Aha.
Nee, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wo die Deutschen am liebsten hinreisen.
Ist das nicht irgendwie Spanien oder Kroatien, irgendwie sowas
in der Richtung? Ich glaube ja, ne?
Ja, Spanien ist, glaube ich, ziemlich weit oben.
Ja, ja, ne? Würde auch Sinn machen, ich meine, ist, glaube ich, so.
Italien wahrscheinlich auch, schätze ich mal.
Mhm. Ja, und wie gesagt, ja, Italien, Kroatien, was halt billig ist, ne?
Ja. So, dann kommen wir mal rüber kurz zur Politik. Machen wir es kurz und schmerzlos. Japan hat seinen Haushalt für das Geschäftsjahr 2024 nun endgültig verabschiedet, denn am Donnerstag marschierte der Haushaltsentwurf durch das Parlament, wie eigentlich zu erwarten war. Jo. Gab allerdings ein bisschen Verzögerung, weil die Opposition noch versucht hat, das Ganze hinauszuzögern, weil es ja immer noch so das kleine Spendengeldproblem gibt. Hat natürlich nicht viel geholfen, außer dass die Abstimmung eben 3 Stunden verschoben wurde.
Ja.
Yay.
Ja, immerhin. Ganz kurz, der Haushalt beträgt insgesamt 112,57 Billionen Yen. Das sind 689,5 Milliarden Euro so circa. Das sind 2% tatsächlich unter dem letzten Haushalt. Also man fängt langsam an zu sparen. Da drin sind 7,95 Billionen Yen für die Verteidigungsausgaben. Ne? Okay. Japan möchte ja seine Verteidigung stärken. Das heißt, man gibt halt immer mehr Geld aus, denn die Bedrohung durch China und Nordkorea wächst halt schlicht und ergreifend. Und man hat auch mit Russland einen unangenehmen Nachbarn.
Lass mich mal kurz überlegen. Das sind ein bisschen mehr als 7% vom ja. Haushalt. Also ist schon ordentlich.
Es steigt auch weiter. Also das ist jetzt halt auch schon wieder fast eine Rekordsumme. Für die vom Erdbeben betroffene Notoregion hat man Notfallmittel in Höhe von 1 Billion Yen, also 6,1 Milliarden Euro vorgesehen. Und die Ausgaben für die soziale Sicherheit, also wie Rente, Sozialhilfe und so weiter, belaufen sich auf stattliche 37,27 Billionen Yen, also wie üblich der größte Punkt.
Ja, definitiv.
Und das wird auch immer mehr. So, außerdem enthalten sind Mittel für die Ausweitung des Kindergeldes, Lohnerhöhung für Arbeitnehmer, einschließlich Lkw-Fahrer. Und zwar geht es jetzt nicht darum, dass der Staat sagt, okay, wir bezahlen eure Lohnerhöhung, sondern nein, wir subventionieren Unternehmen, die Lohnerhöhung anbieten, um ihnen das halt leichter zu machen. Außerdem plant Japan ausführliche Investitionen in die Halbleiterbranche, künstliche Intelligenz und Transformation. Und da drin, grüne Transformation, Entschuldigung. Denn da drin sieht man ein unheimlich großes Wachstumspotenzial für die Wirtschaft. Ja.
Ja, okay. Es ist gut, dass sie das machen, auch wenn es ein bisschen spät ist. Ne?
Naja, gut, aber immerhin machen sie es.
Sie machen es, ja. Es ist ein ziemlicher Batzen, ne? Das ist ein Drittel, ne? Ein Drittel des Haushalts schmeißen sie da rein.
Richtig.
Das ist ein Ding. Ich frage mich, wie die Verteilung ist. Ich schätze mal, dass grüne Transformation leider nicht so viel abbekommt.
Nee, tatsächlich Halbleiter momentan am meisten.
Ah ja, ja
weil,
klar.
Also wer die Geschichte von Japan ein bisschen kennt, der weiß, Japan war mal führend tatsächlich, was Halbleiter angeht. Hat die Führung irgendwann abgegeben, ne? Und baut es halt jetzt gemütlich wieder auf. Ja, man hat so während der Pandemie gesehen, upsi, wir haben ja so ein Lieferkettenproblem, wir sind ja abhängig, meine Güte.
Upsi-Daisy.
Ja, hätte man ja nicht, ne, und so weiter. Außerdem enthalten sind 28,14 Billionen Yen an Zinsen für den Schuldenberg.
Oh ja, wieder ein Viertel von dem Haushalt.
Richtig. Es wird immer heftiger. Aber zumindest hat man schon mal 2% eingespart. Denk dran, wie war das? Nächstes Jahr möchte man einen Primärüberschuss haben, ne?
Ja, das sind doch. Also was für magische Vorstellungen die manchmal von der Zukunft haben, also die japanische Regierung, das ist schon sehr faszinierend. Das sollte man genauer mal kontrollieren oder studieren oder irgendwie so.
Könnte interessant werden. So, ebenfalls politisch gesehen, und das ist tatsächlich mal eine Sache, die hat, ja, eigentlich merkwürdig, wenn man ehrlich ist, denn das absolute Schwergewicht der LDP, Toshihiro Nikai, hat angekündigt, nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten. Das ist jetzt eigentlich, oder das könnte man als Randnotiz sehen, aber Nikai ist eigentlich ein Königsmacher in der LDP, denn ohne seine Stimme konnte bisher niemand Premierminister werden. Also Vorsitzender der LDP und damit Premierminister.
Ja, der sitzt auch vor einer riesigen Fraktion in der LDP, ne?
Mhm.
Und das seit wirklich Ewigkeiten.
Ja, also er ist, glaube ich, 82 oder? Nee, 85 ist er mittlerweile. Er wurde übrigens auf der Pressekonferenz, wo er das bekannt gegeben hat, gefragt, liegt das vielleicht am Alter, wo er dann so sagte, nee, wieso, wir werden alle älter, ich kann noch ein paar Jahre locker machen. Aber ich meine, 85 ist schon stattlich, auch für einen Politiker wohlgemerkt.
Mhm.
Aber er war eigentlich auch so, oder die Meinung über ihn ist eigentlich auch so, dass er auf seinem Stuhl festgenagelt ist. Das heißt, es ist eine ziemlich überraschende Ankündigung eigentlich. Auch, dass er die Verantwortung für den Spendengeldskandal teilweise mit übernimmt.
Hm, das lässt natürlich irgendein die Hirnwindungen auf Hochtouren arbeiten, ne? Irgendwie, das wirkt schon so als, also er ist nicht unbedingt das Opferlamm. So wirkt es nicht.
Man kann ihn auch nicht als Bauernopfer bezeichnen.
Nee, definitiv nicht. Aber irgendwie scheint es schon, dass wird er die Kohlen aus dem Feuer holen für die LDP, ja?
Damit. Ja. Ja gut, ich meine, sie steht bei der Aufarbeitung des Skandals auch tatsächlich eigentlich nur rum.
Ja.
Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Es passiert ja nicht wirklich viel. Man hat jetzt zwar angekündigt, okay, es werden Strafen folgen. Irgendwann mal. Eventuell. Irgendwann diese Legislatur, mal gucken. Aber ja, und so langsam aber sicher merkt man halt auch, oha, wir können die Politikverdrossenheit des Volkes nicht mehr lösen mit einfachen Floskeln. Tja, und das ist jetzt die Reaktion.
Naja, ist irgendwie verständlich, dass da die Leute einfach keinen Bock mehr auf das ganze Zeug haben.
Sehr verständlich. Damit geht allerdings auch tatsächlich der zweite Königsmacher innerhalb von kürzester Zeit in der LDP, weil gut, Abe ist ja nicht freiwillig gegangen. Das war jetzt sarkastisch, Entschuldigung. Es ist ja so, Abe ist ja einem Attentat zum Opfer gefallen und Abe war ja der Königsmacher schlechthin. Und hier ist eben die Nummer zwei, die jetzt geht. Das heißt, es ist dann auch nicht mehr so. Ja, andersrum. Das heißt also, die Fraktionen verlieren weiter Einfluss, wenn es um die Frage geht, wer wird Premierminister?
Ja.
Also, beziehungsweise Vorsitzender immer noch.
So viel Durchsicht haben wir ja da auch nicht. Es kann ja gut sein, dass der Toshihiro Nikai einen Nachfolger über Jahre lang bei sich hier erzogen hat.
Ja, aber das kann auch sein.
Schwer zu sagen. Das weiß jetzt nichts von.
Man steigt da auch nicht wirklich durch, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Auf jeden Fall, Veränderungen könnten vor der Tür stehen.
Die stehen definitiv vor der Tür, weil man wird das jetzige System nicht mehr weiter so durchziehen können, ohne dass man halt wirklich Stimmen verliert. Oder Umfragewerte, ich meine, gut, die fallen ja sowieso ständig in den Keller oder weiter in den Keller, aber es ist halt so, ewig kann man das Spiel nicht durchziehen. Man muss was ändern, weil das ist jetzt einfach nicht ein Skandal, wo man sagen kann, ja Gott, den sitzen wir aus oder so. Das wird nicht funktionieren. Dafür ist er zu tiefgreifend. Und wenn die Fraktionen innerhalb der LDP ihre Macht verlieren, dann ist es definitiv ein ziemlicher Umbruch. Weil dann kann nicht mehr geklüngelt werden. Also so zumindest nicht wie vorher.
Ja, das ist alles. Ich bin mir so sicher, dass die LDP am liebsten das ganze Thema irgendwie wegschieben möchte.
Das könnte ich sogar gut verstehen, wenn ich ehrlich bin.
Ja,
aber das wird halt nichts.
Nee, die Leute haben sich jetzt da festgebissen. Da müssen wir jetzt durch.
Naja, irgendwo ja auch verständlich. Ich meine, da sind ja nur Milliarden an Geldern veruntreut worden.
Ja, du, es ist richtig gut, wenn dann die Politik Verantwortung zollen muss gegenüber den Bürgern. Das ist der Sinn und Zweck von einer Demokratie, ne?
Ja, man muss ganz ehrlich sagen, die japanische Politik gehört auch dringend mal wieder geerdet, weil die hat sich immer weiter von der Bevölkerung entfernt.
Ja.
Also, man könnte fast so meinen, als hätten sie versucht, da wieder ein Feudalsystem aufzubauen. Und man hat sich zumindest jedenfalls teilweise, oder einige haben sich wirklich benommen als, ja, wir stehen über dem Volke. Ah. Und das ist fürchterlich, sowas. Ich meine, das Phänomen, klar, das kennen wir auch in Deutschland. Aber das darf eigentlich gar nicht passieren, weil, sorry, aber ihr seid nur Politiker. Ihr sollt euch halt um die politischen Angelegenheiten kümmern und seid deswegen nicht besser als wir.
Ja, idealerweise dient ihr der.
Ja, genau das ist es eben. Und das hat gerade die LDP in den letzten Jahren mal wieder ordentlich verlernt.
Ja, man muss sie mal wieder vom hohen Ross runterholen. Das habe ich ja, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge öfter gesagt. Die fliegen einfach ein bisschen zu hoch. Die denken, dass sie sich halt alles erlauben können. Und ja, die müssen mal ein bisschen wortwörtlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden.
Richtig.
Weil das da geht nicht, dass sie da einfach tun und lassen, was sie wollen.
Also wohlgemerkt, der Spendenskandal ist ja im Prinzip eine Wiederholung eines Skandals. Es gab ja diesen sogenannten Sakura-Skandal. Mhm. Den hat ja Abe speziell getroffen. Da ging es eigentlich genau um das gleiche Thema. Es wurden einfach Spendeneinnahmen nicht richtig verbucht. Und dazu wurden dann auch noch diese Partys aus Steuergeldern bezahlt, was jetzt auch nicht so gut ankam. Und Abe hat es tatsächlich geschafft, absolut unbescholten aus dem Ganzen rauszukommen.
Ja, der Unterschied ist aber halt, dass erstens nur er betroffen war und dass er das halt doch sehr glaubwürdig rüberbringen konnte, dass das ja irgendwie in den Abrechnungen seines Assistenten schiefgegangen ist, weil er hat ja gesagt, ich habe ja theoretisch eigentlich das Geld nie direkt angefasst. Man konnte ihn halt höchstens noch anlasten, dass er halt Leute eingeladen hat, wo es halt sehr fragwürdig ist, ob man die einladen sollte. Und deswegen ist er da irgendwie rausgekommen. Und jetzt ist es aber einfach so groß, dass es unmöglich ist, dass ich da noch rausgeredet werden kann.
Ja, allerdings ist es auch so, dass im Spendengeldskandal selber vor allen Dingen die Buchungsabteilung, / Sekretäre, auf den Deckel bekommen, weil, naja, die haben halt verbucht. Und hier ist es jetzt so, dass tatsächlich endlich mal ein Schwergewicht der LDP tatsächlich die Konsequenzen trägt.
Hm. Oh Mann, die Geschichte der Skandale in der japanischen Regierungswelt, da könnte man mehr. Ein, zwei Podcasts würden da nicht ausreichen.
Nee, vor allem könnte man daraus wirklich eine Superserie machen.
Ja,
man hätte Stoff für mindestens 200 Folgen.
Ich will aber nicht. Ich habe keine Lust auf so viel Politik.
Aber für einen guten Manga wäre es vielleicht auch eine Idee.
Okay. Ja.
Na, wer weiß schon, ne? So, kommen wir mal zu was Interessanten. Es ist so, es gibt eine Stadt oder mehrere Städte in Japan. Wir reden jetzt mal speziell über eine Stadt. Die ist bekannt für ihre ganzen Onsen zum Beispiel. Und nun ist es so, dass dadurch, dass man da halt sehr viele Onsen hat, logischerweise auch sehr viele Touristen hat und die Menschen auch natürlich an den Feiertagen und am Wochenende arbeiten müssen. Das ist natürlich doof, wenn man eine Familie hat, weil unter der Woche sind die Kinder in der Schule. Ja, und am Wochenende und an Feiertagen sind die Eltern arbeiten. Bisschen unpraktisch, schlechte Work-Life-Balance. Und jetzt hat diese Stadt gesagt, und zwar geht es um die Stadt Nikko. Naja gut, dann erlauben wir jetzt den Kindern einfach, dass sie 3 Tage im Schuljahr grundsätzlich die Schule schwänzen dürfen, damit sie Zeit für ihre Familie haben.
Huh.
Okay. Also,
du hast also Urlaubstage bekommen, die Schüler.
Ja, das sie dürfen offiziell schwänzen. Während des, also es ist nicht während den Ferien oder so, sondern tatsächlich während des laufenden Schuljahres.
Okay, das erinnert mich tatsächlich irgendwie so an das Konzept bei der Oberstufe hier in Deutschland. Du hast theoretisch 3 Tage, wo du dich selbst entschuldigen darfst und was du damit machst, ist eigentlich egal, aber es sind nur 3 Jahre, 3 Tage, wo du das machen darfst.
Ja, ganz so einfach ist es allerdings natürlich nicht. Also es ist so.
Das wäre auch zu gut gewesen, ne?
Ja, gut, man will ja nicht einfach, dass die Schüler so für sich freinehmen und das wäre es dann. Also erstmal diese versäumten Schultage werden wie ein Beurlaubungs-, also zum Beispiel Trauerfall oder so behandelt. Nicht als Fehlzeiten gewertet. Der versäumte Unterricht muss allerdings durch Selbststudium zu Hause nachgeholt werden. Und bevor man sich frei nimmt, muss man einen Meldebogen mit Angaben, wo man sich auffällt und den Einzelheiten der Aktivitäten, die geplant sind, ausfüllen. Und das muss natürlich mindestens 1 Tag vorher der Schule eingereicht werden.
Okay, ist irgendwie immer noch nachvollziehbar.
Ja, dass du deinen Urlaub beantragen musst, ist auch in Ordnung.
Ja, ich meine, ich finde es ist verständlich, dass man da irgendwie zumindest eine Vorankündigung haben möchte und nicht, dass die Kinder einfach weg sind. Jo, finde ich trotzdem immer noch gut. Also ich sehe da kein größeres Problem drin.
Nee, tatsächlich nicht. Aber es ist halt so, man kann sich nicht einfach so freinehmen. Man muss halt schon nachweisen, dass man was mit der Familie unternimmt. Ansonsten kriegt man diesen freien Tag schlicht und ergreifend nicht.
Ja, ich meine, man kann da auch ein bisschen kreativ sein, wenn ich sage, ja, ich will da jetzt irgendwo hinfahren und dann, keine Ahnung, sage ich Mutti und Vati Bescheid, dass ich da hingehe, dann schreibe ich halt trotzdem irgendwie rein, ja, ich bin zu Hause, weiß ich nicht, spiele mit meinen Eltern im Garten oder so.
Also, wenn die Eltern da mitspielen, klar, natürlich, logisch. Aber zumindest, man muss mal ganz ehrlich sagen, dieses Programm oder diese Idee ist ein interessanter Schritt, einfach weil man halt sagt, nee, sorry, aber die Kinder verbringen einfach zu wenig Zeit mit ihren Eltern. Da müssen wir halt was tun. Und dass man dann so einen Schritt geht, finde ich schon ziemlich erstaunlich. Gerade für Japan.
Ja, es ist aber auch, es ist auch clever in der Hinsicht, dass es gilt ja für die Grund- und Mittelschule. Und in Japan gilt Schulpflicht bis zur 9. Klasse, also bis zu Ende der Mittelschule.
Ja.
Und die Schulpflicht ist ein bisschen komisch geregelt. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, dass du wirst auf jeden Fall versetzt, außer du fliegst auch von der Schule runter oder du steigst aus. Ne? Du wirst versetzt. Das heißt also auch viele Leute, die dann irgendwann aus irgendeinem Grunde nicht mehr die Schule besuchen, wegen Mobbing oder wegen sonstigem Stress oder anderen Gründen, die werden trotzdem dann irgendwie still mitversetzt. Ne? Und das ist natürlich ein Problem. Das möchte man vermeiden, möchte man ein bisschen gegenarbeiten, aber ich habe bisher noch keinerlei Pläne gesehen wie diese hier. Ne? Und deswegen, ich finde das eigentlich schon spannend.
Es ist ein interessanter Schritt, um die Work-Life-Balance herzustellen.
Ja, ja.
Und das, ehrlich gesagt, war ich auch ein bisschen erstaunt. Das hätte ich Japan gar nicht zugetraut. Das ist ein mutiger Schritt.
Ja, Fortschritt. Irgendwie, ja.
Muss man auch haben.
Die Woche hat einiges gebracht von dem, ne? Ist ja überall so kleine Fortschritte. Da fällt mir ein, da ist noch was, wo es wirklich Fortschritt gab. Und das ist bei einem Urteil des japanischen Obergerichts. Da gibt es ein Problem bei der Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren. Und zwar ist das so, dass Familiengräder normalerweise, Familienmitglieder haben Anspruch auf Leistungen für Verbrechensopfer. Das heißt also, wenn der Ehemann oder die Ehefrau Opfer eines Verbrechens geworden ist, kann man da Entschädigung, Hilfegesetz, kann man Hilfe beantragen. Und da gibt es einen Fall von einem gleichgeschlechtlichen Paar, wo das halt ein Gericht halt ihnen nicht gegeben hat. Das Obergericht in Nagoya hat gesagt, nee, das geht nicht. Aber jetzt wurde dieses Urteil überstimmt. Ne, dieses Urteil wurde jetzt ungültig gemacht. Jetzt kriegt er doch Hilfe, was so ziemlich einzigartig ist, weil bei der Fällung des Urteils wurde das im Endeffekt gesagt, ob der Lebenspartner des Opfers das ein oder andere Geschlecht hat, das macht keinen Unterschied. Also ist es definitiv eine Art und Weise, dass es gleichgesetzt wird, Beziehungen von Gleichgeschlechtlichen mit der traditionellen, was ein Wahnsinn ist. Das passiert also normalerweise
nicht. Es geht um einen Fall, da wurde der gleichgeschlechtliche Partner eines 49-Jährigen ermordet. Und ihm wurde halt Hilfe nach dem Opfergesetz verwehrt. Also es sieht dann eben vor, dass man Schadensersatz bekommt und auch Anspruch hat auf ich sag jetzt mal, diverse Leistungen, wie zum Beispiel Therapie und so weiter und so fort. Und das gilt halt, oder wie man so die japanische Gesetzgebung kennt, die Regierung sagt natürlich, nein, das gilt nicht für gleichgeschlechtliche Paare. Und das macht dieses Urteil so besonders, weil, wie du gerade sagtest, das Gericht eben gesagt hat, es ist völlig egal, ob das gleichgeschlechtlich ist oder nicht, es steht einfach jedem zu.
Das könnte jetzt Wellen schlagen, weil dass halt das wirklich auch in der Rechtsprechung dann von dem Gericht so definiert wurde, dass es egal ist, wir stellen das gleich, denen stellen dieselben Leistungen zu. Das könnte auch Auswirkungen auf andere Gerichtsverfahren und Probleme, was das angeht, haben.
Ja, vor allen Dingen könnte es auch Auswirkungen auf die hoffentlich bald mal kommende Entscheidung der Erlaubnis der gleichgeschlechtlichen Ehe in Japan haben. Denn das ist halt schon wieder so ein Ding, wo halt eben für gleichgeschlechtliche Paare entschieden worden ist. Und der Druck auf die Regierung wird halt immer größer.
Ja. Ich find, man soll ja aufpassen, ne, dass man bei so ein paar purzelnden Steinen nicht gleich eine Lawine sieht. Aber in letzter Zeit gab es öfters mal Urteile, die in die positive Richtung gegangen sind. Ne?
Richtig.
Ja. Ich meine, in dem Fall ist es besonders, da kann man sich halt besonders drüber freuen, weil der Mann halt wirklich seit Jahren versucht, dass der da irgendwie eine Anerkennung bekommt. Und er hat auch, glaube ich, mal in einem vorherigen Urteil gesagt, dass es geht ihm eigentlich gar nicht so sehr um das Geld. Das ist ihm eigentlich ziemlich egal. Er möchte einfach nur diese Anerkennung haben, dass sein Partner ermordet wurde und dass sie in einer Beziehung waren und er auch ein Anrecht darauf einfach hat. Weil es ist ja kein großer Unterschied. Ne? Es wurde jemand brutal ermordet und man hat einen Trauerfall und da einfach zu sagen, ja nö, das zählt für uns nicht bloß, weil du jetzt jemanden liebst, den wir nach Gesetz nicht irgendwie anerkennen, ist schon ziemlich brutal. Also da kann ich verstehen, dass man da auch nicht aufgeben möchte. Wie gesagt, der Todesfall ereignete sich bereits 2014, also es liegt schon sehr weit zurück. Von daher ist es für alle Beteiligten eigentlich ein sehr positives Urteil. Und dass es für Japan, wie gesagt, also zumindest für die Regierung immer ungemütlicher wird, zu sagen, ja, nö, das funktioniert ja alles nicht. Jetzt wird es jetzt teilweise noch peinlicher für die, weil kürzlich hat ja Thailand praktisch sein Gesetz zum LGBTQ-Rechten durchgewunken. Und damit wären sie das erste Land in Asien, was wirklich offiziell da was vorhanden hat. Und ja, und wenn wir wissen, was Japan überhaupt nicht mag, ist denn, wenn sie irgendwie im schlechteren Licht als ihre Nachbarn praktisch dasteht. Also vielleicht kann das so mal ein bisschen Anstoß zu sein, zu sagen, hey, die machen das, wir wollen auch so cool sein, dann, naja, mal sehen. Also ich hoffe, dass es zumindest in den nächsten 5 Jahren da ordentlich mal richtige, freudige Nachrichten gibt in der Hinsicht.
Insgesamt hofft die LGBTQ-Bewegung in Japan gerade oder hat sehr viel Grund zum Hoffen. Weil zum einen sagen sie halt, ja, es gibt gerade einen Umbruch in der Politik, denn die Konservativen verlieren an Macht durch eben den Spendengeldskandal. Das ist einfach ein Fakt, den man nicht von der Hand zu weisen hat, denn es betrifft vor allen Dingen die extrem Konservativen. Und da hofft man sich ja schon, dass dadurch eben neuer Wind in die Partei, in die Regierungspartei kommt, weil man rechnet natürlich damit, dass die LDP weiterhin an der Macht bleiben wird. Ist ja eh, ja, im Prinzip sowieso mitzurechnen. Aber eben, dass liberale Kräfte dort mehr Einfluss gewinnen und dadurch das Ganze natürlich dann doch einfacher wird, endlich mehr Rechte für gleichgeschlechtliche Paare zu bekommen. Auf der anderen Seite ist es halt, wie du gerade sagtest, immer mehr Gerichte entscheiden tatsächlich für gleichgeschlechtliche Paare. Und ja, es wurde ja letztens auch erst entschieden, dass eben diese die Nicht-Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Ehen zum Beispiel eigentlich ein Verstoß gegen die japanische Verfassung ist. Und das war auch nicht das erste Urteil. Und es stehen auch noch weitere Urteile genau in dieser Frage aus. Und je mehr Gerichte das sagen, desto eher wird die Regierung halt gezwungen, tatsächlich auch endlich mal was zu unternehmen und sich nicht mehr dagegen zu sträuben. Weil Fakt ist, dieses Argument, ja, das ist nicht gut für das traditionelle Ehebild in Japan, ist Blödsinn.
Ja, für die Katz.
Ja, um das mal vorsichtig auszudrücken, weil, naja, es gibt ja eh immer weniger Ehen. Ich meine, man kann auch nicht mit der Geburtenrate argumentieren, weil sorry, die ist schon im Keller, da macht den Abel jetzt auch nicht mehr fett. So, also was spricht denn noch dagegen? Wow, so viele Argumente von euch.
Fragen, ja, ich sage, das Schweigen spricht eigentlich für sich, würde ich jetzt mal sagen. Eben, es spricht nichts dagegen.
Das ist der Punkt. Es gibt kein Argument dagegen. Und wer sich liebt, verdammt nochmal, der soll auch seine Partnerschaft haben.
Ja.
Vor allem, ich glaube, ich habe das schon oft genug gesagt, Japan sieht gar nicht oder ignoriert einfach, wie viel wirtschaftliche Vorteile die dadurch bekommen. Damit wird das Land für ausländische Fachkräfte viel attraktiver plötzlich.
Yep.
Da gibt es Wirtschaftszweige, also die Hochzeitsindustrie wird sich ein Apfel und ein Ei freuen, dass noch mehr Leute praktisch wird viel Geld verehelichen können und auch sonst, also dass die überhaupt keinen Vorteil da drin sehen.
Ja, aber weißt du, bei Konservativen ist es halt so, die haben dann immer so das Gefühl, oh, unsere Kinder werden dadurch homosexuell gemacht.
Ja, Blödsinn, ne?
Ja, natürlich ist das Blödsinn.
Und
aber
du hast den Vorteil, dass es mehr Kinder gibt, die halt auch an Eltern kommen. Ne? Es gibt genug Kinder, die in stattlicher Obhut leben und die dann adoptiert werden können. Ne?
Richtig.
Ja.
Und auch dann heißt es nicht automatisch, dass sie homosexuell werden. Nein, sie haben aber zuallererst erstmal liebende Eltern.
Ja, ich meine, Eltern, die von dieser Überzeugung sind, die werden garantiert ihren Kindern nicht irgendwie groß was vorschreiben. Die haben dann schon viel Wert drauf gelegt, dass man sich frei und nach seinem eigenen Willen entscheiden kann. Ne?
Richtig.
Logischerweise.
Wobei man jetzt betonen muss, dass das Adoptionsrecht und das Recht für Ehe für alle jetzt zwei verschiedene Paar Schuhe sind.
Ja, ja,
also es gibt viele Länder, wo Heiraten möglich ist, aber Adoption absolut noch bei denen No-Go ist. Also da muss man auch mal betonen, dass das wahrscheinlich noch eine Hürde ist, für die Japan noch länger brauchen würde, überhaupt darüber mal zu diskutieren.
Da kann man wahrscheinlich von ausgehen. Es ist halt einfach so, es, wie gesagt, spricht überhaupt nichts gegen die Ehe für alle. Mein Gott, geht auch niemandem was an, was jemand anderes in seinem Haus macht, bumm, fertig aus. Solange das nichts Illegales ist, soll er auch machen, was er will.
Eben.
So einfach ist es. Und wer das nicht sehen möchte, für den habe ich jetzt einen ganz brandheißen Tipp. Der guckt einfach nicht hin. Ja, ist das so.
Ich meine, was ist man sowieso für ein fragwürdiger Mensch, wenn man da dauernd hinguckt? Also,
ja, das ist auch so ein Ding.
Ich meine, man starrt ja auch keine Hetero-Pärchen beim Knutschen in der Öffentlichkeit an, oder? Also ich meine, ich mache das nicht, aber das ist doch, glaube ich, so normal, dass man das nicht macht.
Dachte eigentlich auch bisher, das ist immer normal, aber nein, bei den ganzen Gegenargumenten, es ist eklig und so weiter, da frage ich mich halt auch, aber guckt ihr die ganze Zeit dahin oder was? Boah! Also ich verstehe es nicht, aber naja gut. Muss es nicht verstehen, ist auch besser so. So, kommen wir zu einem Thema, das werden jetzt wahrscheinlich auch einige hier in Deutschland kennen, und zwar die Doktoranden. Denn Japan ist tatsächlich eines der Länder, oder wenn ich sogar, wenn ich mich gerade nicht irre, das Land, in dem die Zahl der Doktoranden kontinuierlich am Sinken ist. Und der Grund dafür ist, die Menschen haben einfach Angst um ihre wirtschaftliche Zukunft, sprich, dass sie keinen Job finden oder dass sie halt überhaupt das ganze Doktorandentum finanziell sich überhaupt nicht erlauben können, weil sie einfach schlecht bezahlt werden. Tatsächlich ist es so, die werden auch verdammt schlecht bezahlt. Und jetzt hat das Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie gesagt, das möchten wir ändern oder beziehungsweise müssen wir ändern. Und zwar möchten sie die Zahl der Doktoranden bis 2040 verdreifachen. Dafür sollen mehr Karrieremöglichkeiten, bessere Graduiertenschulen und vor allen Dingen eine bessere Unterstützung geschaffen werden.
Also bei einigen Sachen kann ich mir schon vorstellen, dass sie da helfen können, wie bei den finanziellen Problemen. Also weil Studieren in Japan ja nicht unbedingt billig ist, nicht wie bei uns. Aber ich weiß nicht, wie viel sie dran ändern können an den Anstellungen, die dann die Postdoktoranden und so dergleichen finden können. Weil das können sie wahrscheinlich schlecht an den Arbeitgebern vorschreiben, oder?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Momentan ist es auch erstmal nur ein grober Plan, was genau gemacht werden soll, das wird ja noch ausgearbeitet. Aber zumindest, dass man sich dem Problem endlich mal annimmt, das wird langsam Zeit. Denn tatsächlich hat das eine extrem negative Auswirkung auf die Wissenschafts- und Forschungskapazität des Landes. Die wird nämlich immer schlechter.
Ja klar, logischerweise.
Aber ist es nicht, also ich kenne mich studientechnisch nicht so weit aus, aber ist es nicht auch mal so ein generelles Problem, dass Junior-Doktoranden und Doktoranden in der Anfangsphase sehr am Hungertuch nagen?
Yep.
Also da sollte es definitiv Unterstützung geben, weil das ist natürlich auch total abschreckend, weißt du, ne? Du ackerst eigentlich von früh bis morgens für die Forschung und naja, dann kannst du zu Hause vielleicht gerade mal so eine Scheibe Toast leisten.
Ja, du ackerst es auch von früh bis morgens?
Ja, sorry.
24 Stunden am Stück. Bumm.
Sorry, aber der war jetzt gut.
Ja, aber du, ja, das ist auch etwas, das zu dem Brain Drain beiträgt, ne? Wenn dann man hier am Hungertuch nagen muss und dann vom Ausland kommt irgendwie ein Angebot, das so viel mehr lukrativer ist, tja, dann verlierst du halt diese Doktorkraft.
Richtig,
ne?
Natürlich. Fachkraft. Mehr als verständlich, würde ich sogar sagen, wenn ich ehrlich bin, weil es ist halt so, man kriegt sehr wenig und soll dann dafür dann das Pensum leisten? Kann ich verstehen, dass man sagt, nö.
Verständlich, verständlich.
Ja, okay, da muss auf jeden Fall was getan werden. Das hoffentlich haben sie Erfolg, weil bisher ist es ja, das ist ja alles jetzt auch erstmal Pläne, ne?
Genau, es sind halt Pläne, die jetzt ausgearbeitet werden sollen. Aber es bewegt sich halt zumindest was in dem Bereich. Ist übrigens auch ein Problem, das schon seit Jahren angesprochen wird. Und jetzt kommt man halt mal auf die Idee, wir müssen was tun. Weil die letzten Zahlen sahen nicht so toll aus. Und ich glaube, da ist man dann endlich mal ein bisschen aufgewacht.
Ja, irgendwie, ja, diesmal haben wir es damit, ne, dass jetzt was getan wird. Sind wir an dem Punkt angelangt, wo man es nicht weiter ignorieren kann?
Ja, so ungefähr, ne?
Ja,
so, der Teppich hat eine große Beule, wir können da nichts mal runterschieben, wir müssen mal uns damit befassen.
Wir müssen ein bisschen drauf rumhopsen, ne?
Ich glaube, das ist so das Prinzip bei sehr vielen Problemen, so, wir können nichts mal unter den Teppich kehren, da kommt, nee, das fällt mittlerweile auf, wir müssen da mal ran.
Ja, leider, also ich meine, das ist generell in vielen Ländern in der Politik ein Problem, aber bei Japan wird es besonders deutlich. Man hält sich so lange einfach die Ohren zu, bis es einfach nicht mehr geht und die Leute praktisch schon vor einen stehen und einen anschreien, bitte macht was. Also, wie gesagt, bei dem Problem mit den Doktoranden weiß ich jetzt nicht, wie groß das ist, aber wir hatten ja bereits Statistiken jetzt in der Vergangenheit, dass zum Beispiel aufgrund von Corona und Japan doch sehr ausländerfeindlicher Einreiseregelungen, dass ja die Forschung halt abwandert. Ne? Also das ist eigentlich ziemlich traurig, weil Japan sehr fortschrittlich ist mit seinen Einrichtungen für die Forschung und auch unglaublich viel Potenzial hat. Also wenn man bestimmte Bereiche halt weiter erforschen möchte, ist es sehr sinnvoll, tatsächlich nach Japan zu gehen. Aber die haben es einfach geschafft, in den letzten Jahren sich so unattraktiv zu machen, dass sie sagen, nö, dann gehen wir lieber woanders hin.
Ja, so alleine die strikten Einreiseregelungen, die sie während der Corona erhoben haben, haben unglaublich viel Schaden angerichtet. Ja, da haben sich ja sehr viele Menschen ja umorientiert. Wir haben ja hier auch Geschichten von deutschen Studenten gehört, die eigentlich in Japan studieren wollten, die gesagt haben, nee, sorry, dann gehen wir halt eben nach Südkorea, fertig. Ne, oder sonst irgendwo hin, aber nicht nach Japan, wenn die uns nicht haben wollen, dann wollen sie uns halt nicht haben, fährt ein Peng. War das definitiv nicht. So, aber damit sind wir durch für unsere Themen. Wir haben jetzt auch die Monatsvorschau von, für euch. Das heißt, Matze, übernimm du.
Jawohl. Die Monatsvorschau ist gar nicht so wenig. Die ist recht üppig. Deswegen versuche ich zügig da durchzugehen.
Wobei.
Vorweg, alle Links und alle Details sind bei uns im Artikel. Das findet ihr. Dann fange ich an mit den Veranstaltungen. Am 5. April bis zum 7. April ist die Animuk 2024. Die ist in Fürstenfeldbruck im Veranstaltungsforum. Auf der Webseite von Animuk, die animuk.de, da findet ihr Details zu den Tickets. Am 6. April ist dann die Manga und Comic Convention in Hamburg in der Fabrik. Eintritt ist dort 8 Euro. Und am 11. April bis 27. April haben wir da was Feines, eine Filmreise in die Vergangenheit. Das ist eine Filmreihe, die im Japanischen Kulturinstitut in Köln stattfindet, wo Filme aus Japan gezeigt werden, die sich größtenteils um die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts drehen. Haben wir auch extra noch einen Sonderartikel bei uns auf der Webseite, kann man nachschauen. Dann am 13. April haben wir die Manga und Comic Convention in Münster, in der Stadthalle. Der Eintritt ist dort 6 Euro. Und dann haben wir noch eine riesige Ausstellung, die anfängt Ende des Monats. Am 25. April fängt die an und die geht bis 13. Juli. Und die heißt Die Poesie der Tusche. Das wird im Ikko-Haus der japanischen Kultur in Düsseldorf stattfinden. Eintritt ist 3,50 Euro. Da geht es um Tusche, Malerei, Zeichnungen und auch natürlich Kalligrafie. Dann gehen wir zum Fernsehen. Im Fernsehen fangen wir an am 11., am Donnerstag, den 11. April in Dreisat Fokus Japan. 3 Folgen. Unterwegs mit Patrick Rohr, der geht überall hin, von Stadt zu Land bis hin zu einem Kloster. Also, ja. Am 14. April kommt dann auf Dokusat Schneeaffen in Japan. Interessant, der Dokusat ist ein ganz neuer Sender im Free-TV. Der hat am Januar dieses Jahres angefangen. Und Schneeaffen in Japan ist eine Dokumentation aus Deutschland von 1979.
Oh.
Also, das ist mal auch ein Blick auf eine andere Art und Weise, Fernsehen zu machen. Also, kann man sich mal anschauen. Dann am 20. April läuft mitten in der Nacht auf Arte Bilder allein zu Haus. Kitagawa Otamaru, The Voice of Japan. Das ist eine Kurzfilmserie. Muss man allerdings wahrscheinlich seinen Videorekorder oder was man sonst dergleichen dazu benutzt, programmieren. Weil ich glaube, das gibt es nicht in der Bibliothek, in der Mediathek von Arte. Das ist nur eine Ausstrahlung im Fernsehen. Dann am Montag, den 22. April, läuft auf Arte Japan und die Ära des erleuchteten Friedens. Gemeint ist die Rewa-Ära. Das heißt also, es kümmert sich um aktuelle Politik und Geschehnisse, die in Japan gerade im Moment wichtig sind. Ja, so wie wir das machen, ne?
So.
Dann am Mittwoch, den 24. April, auch ganz früh morgens um 5:30 läuft über auf dem SWR Japan, die Kinder des Tsunamis und Japan, Achtung, Erdbeben. Die gehören beide zusammen. Das geht natürlich um die Erdbebenkatastrophen in Japan, besonders um Fukushima. Und da wird nachgestellt aus der Sicht von Grundschulkindern, wie die das erlebt haben dort. Dann als letztes haben wir die Eisenbahnromantik am Donnerstag, den 25. April auf SWR, wo es diesmal um Kyoto geht. In der Eisenbahnromantik gibt es eine Menge Folgen. Da, ich glaube, die letzte war über Kyushu, wo wir geredet haben. Diesmal ist es Kyoto plus Shinkansen. Ja, auf Netflix springen wir als nächstes. Da läuft wieder eine Menge Anime-Kram. Ab 1. April läuft Black Clover, Shonen Action, und GTO, Great Teacher Onizuka, was mittlerweile ein Klassiker ist, der in Japan auch sehr beliebt war, hat eine Realfilmserie mit diesem Model Takeshi Suremachi damals bekommen auch. Am 5. April läuft dann Parasite the Grey. Das wollte ich erwähnen, weil es eigentlich eine Produktion aus Südkorea ist, eine Realverfilmung. Aber der japanische Horrormanga ist ein wirklicher Klassiker dazu und es sieht wirklich gut aus. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja. Dann am 15. April läuft Mob Psycho 100 Staffel 1 und 2. Das ist die Animationsserie zu dem Manga. Die Realfilmfassung aus Japan zu der Serie gibt es schon auf Netflix. Und dann ab 17. April haben wir was ganz Neues, The Grim Variations, was so eine düstere, actionreiche Nacherzählung der Grimm-Märchen ist von Wit Studio. Obwohl eigentlich sind die Grimm-Märchen von den Brüdern Grimm schon düster genug. Aber
eigentlich ja.
Ja. Dann haben wir noch am 21. April Shaman King Flowers, Teil 1. Und am 25.04. haben wir City Hunter, und zwar diesmal die japanische Realverfilmung des Mangas und Animes. Ja, ja. Es gab schon unterschiedliche Verfilmungen zu City Hunter aus Südkorea. Ganz früher mal eine mit Jackie Chan. Mhm. Jetzt kommt endlich mal aus Japan eine Realverfilmung. Ja.
Wurde auch mal Zeit.
Ja. Bin ich schon sehr gespannt drauf.
Gut, dann machen wir als letztes noch die Bücher. Da haben wir am 1. April Made in Japan. Farbholzschnitte von Hiroshige, Kunisada und Hokusai, also von den bekanntesten von den Holzschnittkünstlern aus Japan. Das erscheint beim Deutschen Kunstverlag. Und dann einen Tag später, am 2. April, haben wir Toshikazu Kawaguchi, Bevor es von uns zu spät ist. Das ist der Nachfolger von dem Bestseller Bevor der Kaffee kalt wird, wo es um ein magisches Café geht. Es geht ebenfalls um ein magisches Café in Mai Mochizukis, das Mondscheincafé, das am 18. April rauskommt. Allerdings, das Café gibt es halt nur bei Vollmond, ab und zu mal zu finden. Ist immer an einer anderen Stelle und es wird von Katzen geleitet. Und als letztes haben wir den Jodler. Am 26. April kommt von Takeo Ishii, der johlende Japaner, eine Autobiografie, den man wahrscheinlich auch von YouTube kennen könnte.
Bestimmt. So.
Ja, ich würde gerne noch was ergänzen, mal zur Abwechslung.
Ja.
Nämlich am 13. und 14. April ist das Kirschblütenfest in den Gärten der Welt in Marzahn. Das ist Samstag und Sonntag. Eintrittspreis ist leider noch nicht bekannt, aber wird wahrscheinlich der übliche Tagespreis sein. Cosplayer kommen allerdings am Sonntag zum Rabattpreis rein. Also, wenn es nicht gerade wieder regnet, kann ich das nur wärmstens empfehlen.
Jo, das setze ich gleich dann auf die Liste mit.
Genau. Wie immer findet ihr alle Ausstellungstermine, Links etc. und so weiter in der Podcast-Beschreibung. Dann könnt ihr da nochmal genau nachschauen und da findet ihr auch die ISBN-Nummern für die Bücher. So, damit sind wir dann durch für heute. Liebe Leute, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir gehen jetzt Ostern feiern, weil wir haben ja heute Freitag. Mhm. Das heißt, ich gehe jetzt gleich Dragon's Dogma 2 weiter zocken. Ach, macht das Spaß. wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten bewertet uns, wo ihr uns bewerten könnt. Und wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann haben wir jeden Tag auf sumika.com was für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.